von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Die meisten erinnern sich wahrscheinlich an die Zeit, als die Handys aufkamen. Vor etwas mehr als 25 Jahren. Und damals fanden die meisten diese Handyträger irgendwie blöd. So wichtigtuerisch und angeberisch. Das änderte sich dann, wie wir alle wissen, ziemlich schnell. Und heute hat jeder ein Handy. Das gleiche passiert gerade mit E-Bikes. Vor ein paar Jahren waren die Dinger noch total verpönt und als Rentnerrad verschrien. Und heute gehören E-Bikes ins Straßenbild wie E-Autos, E-Scooter oder Menschen mit Handy am Ohr. Unser Gast Armin Herb hat das Buch geschrieben, E-Bike-Traumtouren in den Alpen. Armin, wann hast du dir dein erstes E-Bike gekauft?
Das muss ich erstmal zurück überlegen. Gekauft habe ich es auf jeden Fall nicht, weil ich als Radjournalist auch gerne ein Dienstfahrrad habe. Aber das ist jetzt mindestens schon seit 10, 12 Jahre her.
Hat sich der Ruf der E-Bikes verändert? Empfindest du das auch so oder ist das mal wieder ein langer Prozess im Gehirn der Menschen?
Naja, es gibt schon noch immer noch diese Hardcore-Biobiker, wie sie so schön gesagt haben. Aber da es mittlerweile ja sämtliche Fahrräder, die sämtliche Typen auch mit Motor gibt, hat sich mittlerweile einfach auch das Verhältnis zum E-Bike geändert und ist viel mehr in die Breite gegangen. Vor allem auch in den Bergen.
Wenn Menschen E-Bike-Touren machen, gibt es immer noch so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Also zum Beispiel das Laden. Ja, macht es Sinn, zum Beispiel einen zweiten Akku mitzunehmen?
Naja, das macht vielleicht Sinn, wenn ich eine wirklich sehr, sehr lange Tour plane mit sehr viel Höhenmetern. Ansonsten die Standardtouren, die wir auch in unseren Büchern besprechen, die sind meistens so konzipiert, dass die modernen E-Bikes oder E-Mountainbikes damit mit einer Akkuladung zu machen sind. Zudem ist es so, dass zum Teil unterwegs in Berggasthäusern oder in bewirtschafteten Almen sogar die Möglichkeit besteht, eventuell seinen Akku am E-Bike wieder aufzuladen.
Wie läuft das dann? Muss man dann dafür irgendwie bezahlen? Gibt es eine Stromrechnung oder?
Nein, normalerweise nicht. Es gibt natürlich beim Deutschen Alpenverein eine Abmachung, dass eigentlich keine E-Bikes geladen werden sollen. Aber wenn man zu unseren Nachbarn nach Österreich oder nach Südtirol in Italien kommt, die lächeln darüber, die sagen, ja, das sind doch meine Gäste. Und wenn die bei mir konsumieren, dann können die auch problemlos bei mir ihr E-Bike aufladen. Mhm. Sie sollten natürlich meistens natürlich ihr kleines Ladegerät dabei haben, weil nicht überall sind professionelle E-Bike-Ladestationen untergebracht mit gegebenenfalls unterschiedlichen Anschlusskabeln.
Ja, das ist das nächste Problem. Wieso hat viele Firmen verschiedene Anschlusskabel? Warum kann man das nicht machen, wie zum Beispiel mittlerweile ja endlich bei Handys, dass alle eigentlich den gleichen Eingang haben, also mittlerweile USB-C? Warum gibt es das nicht bei E-Bikes?
Tja, die gute Frage. Das wäre die gleiche. Diese Frage haben wir ja auch vor vielen Jahren an die Handyhersteller gestellt. Und ich denke, mittlerweile gibt es schon dadurch, dass es auch nicht so viele Motorenhersteller gibt, gibt es schon, sagen wir mal, so 4 oder 5 Standardkabel. Aber wie gesagt, eine Vereinheitlichung gibt es leider noch nicht. Deswegen wurden mittlerweile auch von Elektronikfirmen auch Ladestationen entwickelt, die von vornherein auch verschiedene Anschlussmöglichkeiten bieten. Also für verschiedene Motoren und für verschiedene Akkus.
Also sowas wie ein Adapter, oder?
Genau. Also Ladestationen mit, sagen wir mal, mit 4 bis 5 Standardadaptoren.
Ich habe mir gerade ein E-Auto gekauft und bin damit total unzufrieden, weil ich eigentlich dreht sich alles immer nur, weil ich in der Stadt wohne und hier keinen eigenen Anschluss habe, darum, wann kann ich wie und wo laden. Und ich behaupte, dass dieses System noch nicht so richtig ausgereift ist. Also wenn man zum Beispiel wie ich zwischen Kiel und Hamburg häufig hin und her fährt, muss ich fast jedes Mal laden, wenn ich nicht Ewigkeiten vorher lade oder an irgendwelchen Charging-Stationen stehen will. Wie ist das mit E-Bikes? Ist es so, dass du sagst, das ist eigentlich überhaupt kein Thema? Also ich fahre, habe halt, was weiß ich, 50 bis 100 Kilometer im Tank und dann lade ich das wieder auf.
Das hängt natürlich stark davon ab, was du für ein E-Bike hast. Wenn du, sagen wir mal, ein schon älteres E-Bike hast, dann ist, sagen wir mal, dieser Nervenkitzel immer noch so ein bisschen da. Schaffe ich es auf den Berg oder schaffe ich es nicht? Bei den modernen E-Bikes, die jetzt auf den Markt kommen, ist eigentlich diese Sorge kaum berechtigt, weil sagen wir mal, der Normal-E-Biker, der fährt vor allem in den Bergen am Tag nicht mehr als 40 bis 60 Kilometer. Mhm. Ja, und selbst mit einigermaßen Höhenmetern ist es mit einem modernen Akku heutzutage locker zu schaffen. Mhm. Problematisch wird es vielleicht dann jetzt dann wieder, weil jetzt kommt diese sogenannte Welle der Leicht-E-Bikes, die dann einfach auch einen schwächeren Motor und auch einen kleineren Akku haben. Und wenn ich dann vielleicht als 120 Kilo-Mann da drauf sitze, dann komme ich dann vielleicht doch mal wieder ins Schwitzen bei der Überlegung, reicht mir der Saft bis auf die Alm oder bis zum Ende des Tales.
Bist du schon mal irgendwo gewesen und plötzlich war dein Saft alle?
Sagen wir mal so, so richtig leer gefahren habe ich eigentlich den Akku noch nicht. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, weil unterwegs die Tour so ein bisschen länger wurde als geplant, weil wir noch einen kleinen Schlenker gefahren sind. Als ich dann oben am Berg ankam, dann war eigentlich schon der rote Bereich erreicht. Aber dann wusste ich, dass ich auf dem Rückweg so gut wie keine Höhenmeter mehr habe oder zumindest nur noch schwache Anstiege, die ich notfalls auch ohne Elektrounterstützung fahren kann.
Also meine erste E-Bike-Tour war auf Fuerteventura. Da hatten wir uns so Bikes geliehen und sind dann verschiedene Vulkane hoch. Und das hat bei mir quasi, da hat es Klick gemacht bei mir, wo ich dachte, boah, das ist ja eine völlig neue Welt. Ich war begeistert. Nachteil war, wir haben zu viele Vulkane erklommen, denn wir hatten das Ding ja für den ganzen Tag gemietet und mussten dann die halbe Insel gegen den Wind ohne Strom zurückfahren. Und ich hatte völlig unterschätzt, wie schwerfällig E-Bikes dann eben doch sind, also vor allem Mountainbikes, wenn du keinen Strom mehr hast.
Das stimmt, ja. Das kann ich nachvollziehen, weil ich habe das einfach mal spaßeshalber schon mehrmals ausprobiert, so ein E-Bike oder E-Mountainbike einfach mal ohne Motorunterstützung zu fahren und dann kommst du ganz schnell an deine Grenzen, vor allem wenn es dann vielleicht noch ein Berg aufgeht.
Ja, ja, ja. Also ich habe mittlerweile selber ein E-Mountainbike, bin damit total glücklich, aber ohne Motorfahren ist echt anstrengend, tue ich aber trotzdem manchmal. Einfach um im Training zu bleiben und mich nicht so völlig dran zu gewöhnen, dass ich immer einen Motor habe. Was ich mich immer frage, wir haben in Deutschland keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Ja, und alle E-Bikes sind auf 25 km/h gedrosselt. Was soll das?
Naja, wenn du schon mal in der Stadt viel auf Radwegen unterwegs warst und weißt, wie eng die oft sind und wie stark befahren, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man da selbst mit 25 Stundenkilometern schon sehr schnell an die Grenze der möglichen Sicherheit kommt.
Kann ich auch voll nachvollziehen. Aber sobald ich die Stadt verlasse und draußen bin, auf dem Land, und das ist ja, ich wohne in Kiel, du fährst halt 5 Kilometer und bist draußen auf irgendwelchen Radwegen neben Landstraßen oder eben in der Natur. Oder ich empfinde es irgendwie so, man darf da gerne mal die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben, oder nicht?
Naja, ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich dann wäre. Es ist natürlich auch so, nach dem deutschen Straßenverkehrszulassungsordnung ist natürlich ein Fahrzeug, das schneller als 25 ist, dann ein Kraftfahrzeug. Mhm. Und dann ist es auch versicherungspflichtig. Und von daher gibt es natürlich einfach behördliche Hindernisse, um da jetzt einfach umzuswitchen, sagen wir mal vom klassischen Fahrrad mit 25 maximal Kilometern, dann zum sogenannten S-Pedelec, das mehr oder weniger als Kleinkraftrad unterwegs ist und dann schon, sagen wir mal, maximal 45 fahren sollte.
Ja, okay, ist wahrscheinlich so eine rechtliche Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt mit der Entwicklung der E-Bikes, dass sich das verändern wird, dass irgendwann es vielleicht einen schlauen Bundesverkehrsminister geben könnte, zum ersten Mal, der sagt, okay, 30 sollte drin sein. Oder mach doch 45 und dann eben mit Versicherung. Dass man zumindest die Möglichkeit hätte, wenn du ein gutes E-Bike hast, ja, das kannst du ja chippen, du kannst ja einen neuen Chip einbauen, dann hast du ja keine Begrenzung mehr. Dass man den Leuten wenigstens die Möglichkeit gibt, dann sollen sie halt eine Versicherung zahlen von 120 Euro im Jahr.
Naja, diese Möglichkeit gibt es ja letztendlich schon in Form dieses sogenannten S-Pedelecs, das allerdings dann wie beim Mofa ein Versicherungsschild braucht. Nachteil ist natürlich, dass du auf vielen Radwegen mit diesem S-Pedelec nicht fahren darfst, weil es ja ein Kraftrad ist.
Genau, und das ist natürlich eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja in Richtung E-Mobilität kommen, immer mehr.
Auf jeden Fall, ja.
Und tun wir ja auch. Ja? Also ich hätte mir vor 10 Jahren kein E-Mountainbike gekauft. Ich hätte mir vor 10 Jahren auch kein E-Auto gekauft. Aber mittlerweile sehe ich eben, wie großartig diese Technik ist und wie schön es ist, ohne Emission zu fahren. Oder also jetzt zumindest mal ohne Abgase zu fahren. Und ja, ich glaube, da wird sich noch einiges tun in der Zukunft.
Ja, zumal ja momentan auch die sogenannte Leicht-E-Bike-Welle anrollt. Mhm. Das sind dann wirklich Fahrräder oder Mountainbikes mit Elektromotor, die aber trotzdem unter 20 Kilo wiegen und die, selbst wenn der Motor ausfällt, auch relativ problemlos, auch motorlos noch zum Fahren gebracht werden können, auch über mehrere Kilometer.
Jetzt hast du gemeinsam mit Daniel Simon das Buch geschrieben, Traumtouren in den Alpen. Und was ich immer so denke, also alle können ja irgendwie Fahrrad fahren. Und ich sage immer so, nee, die wenigsten können Fahrrad fahren. Ja, es ist, wenn man in den Alpen fährt, es gibt eben da tatsächlich auch Gefahren. Würdest du raten, dass Menschen sowas wie eine Fahrtechnikschulung machen? Oder sagst du, nee, wenn man vorsichtig fährt und so, dann braucht man das nicht?
Naja, das kommt immer auf das Individuum an. Normalerweise, die meisten können bei uns Fahrrad fahren, aber du hast recht, im Gebirge kommen natürlich ganz andere Situationen auf dich zu. Und deswegen halte ich es mit manchen Bike-Guides in Bergorten, wie zum Beispiel in Ehrwald, wo ich auch einen Bike-Guide getroffen habe. Der macht grundsätzlich erstmal sozusagen so einen halbstündigen Einführungskurs, wo er sehen will, wie seine Schäfchen auf dem Rad sitzen. Da fahren die dann tatsächlich über so einen kleinen Pump-Track neben der Bike-Station. Mhm. Und da müssen die zeigen, dass sie auch quasi gut bergauf fahren können, dass sie bergab gut bremsen können und dass sie auch mal über einen Hügel drüber fahren können, ohne dass sie gleich aus dem Sattel fallen. Und das würde ich ehrlich gesagt sowohl beim E-Mountainbiken wie auch beim normalen E-Biken würde ich das befürworten. Genauso wie die Unfallversicherer, die dann sagen, es sollte vielleicht so eine kurze Einweisungspflicht bestehen, dass man einfach mal so die Grundelemente des E-Bikens mitbekommt. Und am Berg ist es natürlich noch zum Teil viel komplexer oder diffiziler, weil ich muss ja auch am Berg wissen, wie ich zum Beispiel am Berg anfahre, wenn ich jetzt nicht gerade auf Asphalt fahre, sondern auf einem rutschigen Schotterweg. Und noch diffiziler ist es, wenn ich bergab fahre mit so einem schweren E-Bike.
Auf jeden Fall.
Das hält zwar relativ lange ganz gut durch sein hohes Gewicht, aber wenn natürlich so ein E-Bike mal ins Rutschen kommt auf einem Schotterweg, dann ist es für die meisten sehr, sehr schwierig, das Fahrzeug noch einigermaßen auf dem Weg zu halten.
Jetzt alle, die uns zuhören und denken, ja, ich habe auch ein E-Bike und würde gerne mal in die Berge. Die holen sich jetzt euer Buch, aber da sind so viele Kapitel, wo ich denke so, ach Mann, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Ja, also soll ich zum Wilden Kaiser oder soll ich ins Zillertal? Was rätst du jemandem, der so gar keine Ahnung hat? Also so einem norddeutschen Meeresbewohner quasi wie mir, wo soll ich hinfahren?
Ach, ich habe jetzt kein spezielles Ziel, aber es gibt sehr viele Regionen, also auch viele schöne Alpentäler, wo ich, sagen wir mal, als Einsteiger erstens mal einfach mal eine relativ flache Tour fahren kann, umringt von Bergen, du hast es gerade schon erwähnt, das Zillertal oder vielleicht auch mal diese langen Hochtäler im Nationalpark Hohe Tauern, die vom Salzachtal wegführen. Da kann ich mich langsam an das Thema E-Bike in den Bergen rantasten, weil die Wege sind meistens, sind zwar nicht unbedingt asphaltiert, aber die sind sehr gut, mit so einem Sand-Schotterbelag belegt, der sehr fest ist. Und da kann ich relativ problemlos fahren. Und dann unterwegs kommen auch mal ein paar Steigungen, die natürlich auf dem Rückweg wieder mit Gefälle verbunden sind. Und dann kann ich mich langsam an das E-Biken im Gebirge rantasten. Also wenn du an die Landschaft denkst, gibt es sehr viele Regionen, wo ich das quasi mal austesten kann. Und wer sich gar nicht traut, der kann ja dann auch immer zum Reinschnuppern so auch mal eine geführte E-Bike-Tour vor Ort buchen. Die werden ja heutzutage auch überall angeboten. Manchmal sogar kostenlos vom Tourismusverein vor Ort.
Auch gut zu wissen. Also ihr habt in eurem Buch 25 verschiedene Regionen und das geht dann von 140 Höhenmetern bis weit über 2000. Das heißt, man kann sich das auch zwischen leicht und mittel auswählen, aber ihr habt keine einzige Tour dabei, die schwer ist, sondern es gibt eine, die ist mittel bis schwer, aber sonst, ach nee, doch, guck mal, Zeller See, die ist, das ist eine schwere Tagestour. Und das ist meine Frage, was macht die Tour schwer? Weil es sind nur, in Anführungsstrichen, 900 Höhenmeter und könnte ich als normaler Mountainbiker, der jetzt sportlich ist und Kraft hat und Radfahren kann, könnte ich die machen oder würdest du sagen, nee, fang klein an?
Jetzt muss ich dich ganz kurz aufklären, dieses Buch, über das wir gerade reden, ist kein spezielles Mountainbike-Buch. Das ist ein klassisches E-Bike-Buch. Das heißt, es soll auch den normalen Tourenradfahrern oder eben E-Bike-Fahrern auch so ein bisschen die schöne Landschaft der Alpen näher gebracht werden. Das heißt, es sind oft Touren dabei, die ich eigentlich auch mit einem relativ normalen E-Bike vielleicht auch mit, sozusagen mit einem normalen Diamantrahmen oder einem Hollandradrahmen.
Mit so einem Tiefeinsteiger gingen die Touren auch?
Wenn ich jetzt hier stehen habe, zum Beispiel leicht, kann ich die auch mit einem Tiefeinsteiger fahren.
Ah, okay.
Wenn du siehst, dass hier steht mittel oder schwer, dann empfehlen wir meistens dann, dass man sich dafür ein E-Mountainbike nimmt oder ausleiht vor Ort, weil da einfach die Geometrie besser dem Bergfahren angepasst ist.
Hast du in dem Buch, wo übrigens, muss man ja auch mal feststellen, so wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, ja, 25 solche Regionen auszuarbeiten. Mein Gott, was müsst ihr an Kilometern zurückgelegt haben? Wie viele Fotos habt ihr geschossen? Wie viele Informationen eingesammelt? Wie viele Tipps müsst ihr von Einheimischen geholt haben? Unfassbar. Aber hast du in dem Buch eine Tour, wo du sagen würdest, die ist super, die ist so für den normalen, durchschnittlichen E-Biker, die ist es?
Aus dem Stegreif würde ich jetzt zum Beispiel sagen, nehmen wir das Habachtal in den Hohen Tauern, also im Nationalpark Hohe Tauern. Da fahre ich unten im Salzachtal los und die meisten Strecken sind relativ gemütlich zu fahren, es ist ein fester Untergrund. Und aber links und rechts habe ich schöne Almen, unheimlich viele Wasserfälle und ganz hinten sieht man dann auch schon die mehr oder weniger die das ewige Eis der 3000er, wie sie alle heißen, wie Groß-Venediger oder Großer Geiger. Und was es auch noch gibt, quasi als Zuckerl, wie man in Bayern so schön sagt, da gibt es dann noch einen Berggasthof, da kann ich mir Hammer und Schaufel ausleihen, weil in der Nähe die letzte Abbaustelle für Smaragde in Europa ist.
Ach.
Zu dem Stollen darf ich zwar nicht rauf, weil das ist einfach auch bergsteigerisch zu gefährlich, aber da gab es vor einigen Jahren mal eine Mure sozusagen eine Steinlawine, die abgegangen ist und die hat auch so ein paar Reststeine mit befördert und deswegen sitzen da immer welche am Bach und klopfen und schauen, ob sie noch kleine Smaragde herausklopfen können. Und ein paar glitzernde Steine findet man meistens beim Bach oder in der Nähe von diesem Gasthaus.
Lustig. Also ich wiederhole es mal. Das Habachtal, Hohe Tauern.
Genau.
Ja, merke ich mir. Ich hoffe, es merken sich die Leute da draußen auch. Die Alpen bieten halt so unfassbar viel und es hört ja nie auf. Und gleichzeitig kommt dann auch immer so dieser Punkt hoch, versauen wir Biker und Skifahrer und alle, die die Alpen eben sportlich nutzen, versauen wir die Alpen nicht? Oder wie stehst du dazu? Also wann müssen wir mal aufhören, noch mehr Pisten und Wege in die Alpen zu hauen?
Naja, ich habe da manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Aber es ist ja so, wenn ich in die Berge fahre, ich biete ja auch sozusagen den Einheimischen auch quasi ein Auskommen, weil viele gerade in diesen Regionen vom Tourismus leben und viele kriegen jetzt auch sehr stark zu spüren, dass die Winter immer wärmer werden, der Schnee wird weniger und dann sucht man natürlich auch andere Möglichkeiten, die Gäste anzulocken und es gibt ja viele Wintersportorte, die haben zu 70-80% vom Winter gelebt und die versuchen jetzt einfach auch den Sommertourismus zu aktivieren. Und da ist das E-Bike ein absoluter Trend. Und wenn man vor Ort sieht, wer dann vor allem auch E-Bike fährt, dann sieht man, dass vor allem auch die Einheimischen alle auf dem E-Bike fahren. Vor allem auch die Älteren, die sagen, okay, meine Knie sind nicht mehr so ganz fit, aber wenn ich zu meiner Lieblingshütte oder zu meiner Lieblingsalm noch hochkomme mit dem E-Bike, dann finde ich das super.
Ja, und man muss eben auch sagen, für alle die, wobei diejenigen, die E-Bikes nicht mögen oder eher verachten oder so, die werden jetzt nicht bis hierhin zuhören, aber jeder, der E-Bike fährt, weiß eben, da kommt man richtig ins Schwitzen. Ja, das ist eben auch wichtig zu wissen, außer ich mache irgendwie, was weiß ich, die ganze Zeit den Turbo.
Genau, aber dann schaffe ich es wirklich, dass ich nach der halben Strecke meinen Akku leer gefahren
habe. Genau. Also es ist extrem sportlich und was für mich immer auch so ein ganz wichtiges Argument ist, ich habe zum Beispiel Freunde, die wohnen 12 Kilometer von mir entfernt. Da wäre ich früher immer mit dem Auto hingefahren, weil abends nochmal hin, weißt du, schön essen und so und dann wieder zurückfahren mit dem Fahrrad, macht mit einem nicht motorbetriebenen Rad eigentlich nicht so richtig viel Freude. Mit dem E-Bike, klar, fahre ich dann mit dem E-Bike hin. Und deshalb empfinde ich die Dinger eben auch als wirklich umweltfreundlich, weil einfach das Auto weniger genutzt wird. Um nochmal einen Appell zu starten.
Und sie erweitert zum Teil auch einfach das Spektrum, auch für den Urlauber. Ein
Genau.
neuer Trend oder was heißt auch ein aktueller Trend ist zum Beispiel auch das Thema E-Bike und Hike. Es gibt im Karwendelgebirge oder eben im Nationalpark Hohe Tauern gibt es sehr lange schöne Hochtäler, die aber zu Fuß, naja, das sagt man in Bayern, das ist ein ewiger Hatscher. Das heißt, man ist ziemlich lange unterwegs, um dann 15 Kilometer zum Talende zu kommen, wo es eigentlich landschaftlich erst richtig spektakulär wird, wo ich dann noch auf den Gipfel hochsteigen kann oder zu einer Alpenvereinshütte. Und da ist zum Beispiel auch das E-Bike eine sehr willkommene Unterstützung.
Absolut. Und es macht einfach so Spaß. Und ich bin ja ursprünglich aus dem Teutoburger Wald, aus Detmold, und war natürlich mit meinem E-Mountainbike auch schon in Detmold. Und den Teutoburger Wald mit dem E-Mountainbike zu erkunden, ist halt eine völlig andere Geschichte nochmal. Also diese Berge da hochzufahren, da kommst du sonst nicht hoch. Die kannst du ja gerade, wenn es gut geht, hochgehen. Und dann hast du ein E-Mountainbike, wo ich sage, das ist eine neue Welt und ich liebe sie. Und freue mich, dass es langsam endlich explodiert und dass ihr dieses Buch geschrieben habt. Ich wiederhole es nochmal, Armin Herb, zusammen mit Daniel Simon, dürfen wir nicht vergessen, den interviewen wir zu einem anderen Buch. E-Bike-Traumtouren in den Alpen. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf den Sommer, wenn ich in die Alpen komme und eine eurer Touren fahren werde. Armin, vielen, vielen Dank.
Bitte schön.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.